Herr, salbe du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde, und öffne du unsere Herzen. Amen. Durch das Wasser hindurch, Jesus Christus ist Sieger. Amen. Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, heute geht's ums Wasser. Wir werden es gleich alle sehen, zwei Menschen werden ins Wasser steigen. Sie werden untergetaucht und wieder herausgehoben. Wir könnten sagen, was für ein schönes Bild für einen neuen Anfang. Etwas Altes bleibt zurück, etwas Neues beginnt. Aber in unserem Predigttext haben wir gesehen, Petrus geht noch weiter. Für ihn ist Taufe nicht bloß ein schönes Symbol, sondern es hat mit Wirklichkeit zu tun, mit Tod und Leben, mit Gericht und Rettung und vor allem mit dem Sieger Jesus Christus. Und das ist der Kern unseres Textes, dass Gott eine scheinbare Niederlage in einen endgültigen Sieg wandelt. Und dass damit, gerade durch diesen Sieg, Menschen gerettet werden in ein neues Leben hinein, durch das Gericht. Darum geht es auch bei Taufe. Wir dürfen uns den Text heute im Detail anschauen. Ich lese mit uns nochmal die Verse 18 bis 19. Der erste Teil, Jesus Christus ist Sieger. Und wir können jetzt mal in eine andere Übersetzung schauen, die Zürcher Übersetzung. Denn auch Christus hat gelitten, ein für allemal um der Sünden willen. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Er wurde zwar getötet im Fleisch, lebendig gemacht aber im Geist. So ist er auch zu den Geistern im Gefängnis hinabgefahren und hat ihnen die Botschaft verkündet. Unser Predigttext beginnt mit dem Leiden von Jesus Christus. Jesus Christus wurde ungerecht behandelt. Er wurde verspottet, verurteilt, geschlagen, gekreuzigt. Er sah aus wie ein Verlierer. Jesus Christus sah aus wie ein Verlierer. Zu ihm wollte sich niemand stellen. Es gab Zeiten im Leben von Jesus, da hat er die Massen angezogen. Tausende von Menschen standen um ihn herum. Dann gab es Momente, wo er ernste Worte gesprochen hat, Klartext gesprochen hat. Da sind viele Menschen da geblieben. Aber in diesem Moment, wo Jesus aussieht wie ein Verlierer, da steht niemand bei ihm, nicht mal seine engsten Jünger. Bis auf die ganz treuen Frauen, die bleiben sogar in diesem Moment bei ihm. Von denen kann man vielleicht was lernen. Aber genau an diesem Moment, wo Jesus aussieht wie ein Verlierer, da stellt sich Gott zu ihm. Und Gott hebt ihn aus dem Tod ins Leben. Gott hat den Gekreuzigten auferweckt. Den, der aussieht wie ein Verlierer, das, was aussah für alle wie eine Niederlage, das hat Gott zum Sieg erklärt. Was aussah wie ein Ende, wo alle gesagt haben, wir haben doch gedacht, vielleicht ist er der Messias, wir haben unser Vertrauen auf ihn gesetzt, aber offensichtlich war er es nicht. Das ist der Anfang. Was aussah wie das Verstummen der Botschaft Jesu, ist der Beginn einer Botschaft, die hinausgerufen wird in die ganze Welt. Der Sieg, Jesus Christus ist Sieger und sein Sieg ist das Kreuz. Und das wird sichtbar in der Auferstehung. Und dieser Sieg Jesu wird überall verkündet. Und deshalb schreibt Petrus, Christus ging hin und verkündete den Geistern im Gefängnis. Und ihr habt jetzt vielleicht bei den beiden Übersetzungen, ist euch vielleicht aufgefallen, dass die an dieser Stelle ziemlich unterschiedlich übersetzt haben. Zürcher sagt, er ging hinab. Hinab steht da nicht, sondern es steht einfach, er ging hin. Und er ging hin und verkündete den Geistern im Gefängnis. Dieses Wort Geister bezieht sich meistens auf Engelwesen. Es kann aber auch Menschen bezeichnen. Und gefangen gehaltene Geister, da gibt es unterschiedliche Lesarten dieses Textes. Ihr habt jetzt in der neuen evangelistischen Übertragung gesehen, die lesen diesen Text, dass der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dass das der gleiche Geist ist, der auch schon in Noah gewirkt hat und durch Noah hat er gepredigt den Menschen, die sich aber nicht einladen lassen haben. Die Zürcher Übersetzung liest es, als Jesus Christus ist hingegangen nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung und hat den Geistern, also den Engelwesen, verkündet, Jesus Christus ist Sieger. Wann auch immer das war, ob es bei Noah war, ziemlich sicher war es nicht zwischen Tod und Auferstehung, wie es im Glaubensbekenntnis übrigens heißt. Da heißt es ja, hinabgestiegen in das Tal des Todes und dann aufgestiegen zum Himmel. Unser Text sagt, er ist gestorben und auferstanden und dann erst sagt er ist hingegangen. Was deutlich wird, so oder so, Jesus Christus ist Sieger und diese Botschaft müssen alle hören. Das müssen Menschen hören, aber sogar die gefallenen Mächte, die sich gegen Gott auflehnen, sogar denen muss es an den Kopf geworfen werden. Jesus ist Sieger und er hat das letzte Wort. Und es gehört auch wesentlich zu unserer christlichen Existenz, dass wir uns auf die Seite der Verlierer stellen, der scheinbaren Verlierer, auf die Seite der Leidenden, der Versagenden und Unterdrückten. Denn das war schon immer die Botschaft Jesu. Er sagte, schon als Lebender, selig sind die Armen, selig sind die Leidenden, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Völliger Gegensatz zur Botschaft unserer Welt. Da wird uns überall kommuniziert, stark ist, wer sich durchsetzt, zur Not auch mit den Ellenbogen, zur Not auch über Leichen gehen. Erfolgreich ist, wer gewinnt. Glücklich ist, wer möglichst wenig leiden muss. Und sicher ist, wer genügend Macht und Geld hat, um sich alles zu holen, was er möchte. Das sind oft die Stimmen dieser Welt und oft sind sie lauter als die Stimme Christi. Dann sieht es so aus, als hätten sie das letzte Wort. Wer betrügt, kommt davon. Wie oft erleben wir das? Wer Gewalt ausübt, gewinnt, setzt sich durch. Wer andere unterdrückt, bekommt Macht und wer sich durchsetzt, steht am Ende oben. Und wie erleben wir das mit den Gerechten? Der Gerechte leidet. Ja, Jesus hängt am Kreuz. Aber Ostern sagt uns, das Kreuz hat nicht das letzte Wort. Die Auferstehung sagt uns, der Auferstandene ist Sieger. Und in der Taufe ist es euer öffentliches Bekenntnis. Ich stelle mich auf die Seite von genau diesem Jesus, auf die Seite von dem Jesus, den alle als den Verlierer gesehen haben. Vielleicht wird seine Stimme manchmal übertönt, aber die letzte Wirklichkeit gehört Christus. Er ist Sieger. Schauen wir uns den zweiten Teil des Textes an, den Vers 20. Ihnen, die einst nicht hören wollten, als Gott in seiner Geduld zuwartete in den Tagen, da Noah die Arche baute, in ihr wurden ein paar wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet durch das Wasser hindurch. Diese letzte Formulierung ist doch seltsam. Sie wurden gerettet durch das Wasser hindurch. Wir würden doch eher sagen, Noah wurde gerettet vor dem Wasser. Das Wasser war zerstörerisch, sie wurden gerettet vor dem Wasser. Aber nein, Petrus formuliert, sie wurden durch das Wasser hindurch gerettet. Das Wasser ist also nicht nur eine zerstörende Kraft in der Geschichte von Noah, so liest es Petrus. Das Wasser in der Geschichte ist natürlich ein gefährliches Naturereignis, das alles zerstört, was sich ihm in den Weg stellt. Aber das Gericht Gottes über die Welt, über eine Welt, die von Gewalt und Bosheit geprägt ist, eine Welt, die verdorben ist, die hat nicht das Ziel, einfach nur alles zu zerstören. Das Gericht Gottes hat nie das Ziel, einfach alles zu zerstören, sondern das Gericht Gottes soll das Böse besiegen. Das Gericht Gottes soll die Schöpfung Gottes befreien. Das Gericht Gottes hat die Menschen lieb. Das ist die Botschaft von Petrus. Hindurch durch das Wasser hat er sie gerettet. Er hat im Endeffekt das Wasser benutzt, um sie zu retten vor dem Bösen. Das Gericht Gottes sollte nicht einfach die Menschheit auslöschen. Deshalb geht diese Geschichte ja genau weiter. Und hier sieht Petrus auch die Verbindung zu Christus. Auch Christus geht durch das Gericht hindurch. Das Kreuz ist der Ort, an dem Jesus die Konsequenzen von Schuld und Sünde trägt. Er nimmt das Böse auf sich, er trägt die Schuld. Jesus erträgt Gewalt, Jesus erträgt Unrecht und er trägt alles weg, was uns zerstören will, was Menschen von Gott trennt. Und da geht Jesus hindurch. Nicht um im Tod zu bleiben, sondern um den Tod zu überwinden und aufzustehen zu einem neuen Leben. Gott rettet uns durch das Gericht hindurch. Noah geht durch das Wasser hindurch und auch Christus geht durch den Tod hindurch. Und auch ihr Täuflinge geht durch das Wasser hindurch. Das ist das Bild, das Petrus uns heute gibt. Und vielleicht ist es ein wichtiger Gedanke für uns heute. Christliche Hoffnung bedeutet nicht, dass Gott uns verspricht, es wird für immer easy. Es gibt keine Schwierigkeiten mehr in eurem Leben. Die Bibel verspricht uns nicht, wenn du Jesus nachfolgst, wird dein Leben immer leicht. Auch Jesus ist nicht am Leiden vorbeigegangen. Auch für Noah hatte Gott nicht irgendwo eine heile Insel, wo er von der Flut unberührt blieb. Er musste hindurchgehen durchs Wasser. Jesus musste durch den Tod, auch ihr müsst durchs Wasser hindurchgehen. Und auch im Leben kann durchs Wasser gehen heißen, dass es immer wieder Situationen gibt, wo ihr durch Herausforderungen, auch durch Gericht hindurchgehen müsst, wo ihr Gott so erlebt, als wäre er nicht heilend für euch da. Das bedeutet nicht, dass Gott sich gegen euch stellt, sondern es bedeutet, dass Gott euch befreien will von allem, was euch zerstören möchte und vor allem von allem, was euch von ihm trennt. Das Wasser ist nicht das Ziel. Noah soll nicht für immer in der Arche bleiben. Jesus bleibt nicht für immer am Kreuz und ihr bleibt nicht für immer im Taufbecken. Das ist bloß ein Übergang. Ein Übergang vom alten Leben in ein neues Leben, in eine neue Existenz. Und deshalb ist das Untertauchen so ein starkes Bild. Ich schaue der Realität unserer gefallenen Welt ins Auge. Ich nehme wahr, es gibt all das, was uns zerstören möchte. Es gibt das Böse. Es gibt das, was mich von Gott trennt. Ich muss meine Vergangenheit nicht verstecken. Ich muss nicht behaupten, ich selber hätte alles im Griff. Nein, mit Jesus Christus zusammen gehe ich durch den Tod hindurch. Und ich vertraue darauf, Gott lässt mich nicht dort. Er holt mich ins Leben. Und jetzt zum letzten Teil unseres Textes, 21 und 22. So rettet die Taufe auch euch, heißt es da. Dieses Wasser, oder dieses, also gemeint ist das Wasser, rettet jetzt auch euch im entsprechenden Bild der Taufe. Sie dient nicht der Reinigung des Körpers von Schmutz, sondern ist die Zusage fester Bindung an Gott. Oder hier könnte man auch übersetzen, so haben es zum Beispiel die Neue Genfer Übersetzung oder die meisten, es ist die Bitte um ein gutes Gewissen von Gott. Dank der Auferstehung Jesu Christi, der in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt, nachdem ihm die Engel, die Mächte und die Gewalten unterworfen worden sind. Dieses Wasser rettet jetzt auch uns. Was soll denn das heißen, die Taufe rettet? Heißt es, bis jetzt gerade seid ihr nicht gerettet? Auch wenn ihr schon Jahre oder gar Jahrzehnte mit Jesus unterwegs seid? Oder wörtlich heißt es hier, das Wasser rettet uns. Das Wasser rettet uns doch nicht, das wissen wir doch genau. Nicht ein paar Sekunden unter Wasser machen einen Menschen zu einem Christen. Ist recht nicht automatisch. Und Petrus stellt auch gleich klar, es geht nicht darum, dass hier irgendwas abgewaschen wird von eurem Körper. Warum könnten seine Lesenden das denken? Ja, weil sie die jüdischen Waschungen kennen. Bevor man betet, bevor man in die Synagoge geht, bevor man sich zum Gottesdienst trifft, wäscht man sich. Da ist vorgeschrieben, wie man sich wäscht, mit was für Wasser man sich wäscht. Da geht es durchaus auch darum, dass man körperlich sauber in den Gottesdienst geht. Das ist bei der Taufe gar nicht mehr im Blick. Sondern es geht darum, ja, worum geht's eigentlich? Wieder so eine Stelle, die etwas schwierig ist zu übersetzen. Es geht Die einen übersetzen, hier geht es darum, Gott um etwas zu bitten. Die anderen übersetzen, hier geht es darum, Gott zu antworten. Und andere gehen sogar noch weiter und sagen, eigentlich geht es hier um ein Gelübde. Das Schwierige an diesem Wort, das man mit Antwort oder Bitte oder Gelübde übersetzt, ist, dass es nur ein einziges Mal in dem Neuen Testament vorkommt. Und die Leute, die das mit Gelübde übersetzen, die nehmen das vor allem aus dem Lateinischen, weil es im römischen Sprachgebrauch, im Rechtlichen eine wichtige Stellung hatte. Also wenn man ein vor Gericht ein öffentliches Gelübde abgelegt hat, so mache ich das. Und dann würde dieser Text heißen, die Taufe ist ein Gelübde, dass ich mir mein Gewissen reinhalten möchte, dass ich wirklich mit Jesus gehen möchte. Das ist es ganz sicher auch. Die meisten Bibelübersetzungen entscheiden sich dann, dieses Wort als Bitte zu übersetzen, weil das Wort, wie es aufgebaut ist, hat das Wort Bitte auf jeden Fall drin und das ist vom Wort her eigentlich das Naheliegendste. Und dann heißt es, in der Taufe erbitte ich mir von Gott ein reines Gewissen. Das heißt, in der Taufe sage ich, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich als meinen Retter. Die Taufe ist im Neuen Testament eigentlich die Hinwendung zu Gott. Es ist eigentlich der Schritt, wo ich sage, ich will mit Jesus leben. Im Neuen Testament wird Taufe immer am Anfang des Glaubensweges praktiziert. In unserer christlichen Praxis ist es gar nicht so leicht möglich, weil Menschen oft aufwachsen mit dem christlichen Glauben. Auch unsere beiden Täuflinge heute sind mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Da kann man oft gar nicht so richtig sagen, wo war denn der Moment? Wo war denn der Moment, an dem ich es festmache? Und in der Taufe haben wir so einen Moment. Denn in der Taufe passiert wirklich etwas, nicht weil das Wasser irgendwelche magischen Kräfte hätte, sondern weil Gott seine Rettung in einem konkreten, erfahrbaren Moment sichtbar macht. Der Glaube, den kann ich normalerweise nicht sehen. In unserer Gemeindetradition gab es ein großes Verlangen danach, nur Glaubende zu taufen und man hat sie oft auf Herz und Nieren geprüft. Aber am Ende müssen wir Menschen sagen, wir können den Menschen nicht ins Herz schauen. Wenn man in der Gemeinde aufgewachsen ist, hat man vielleicht auch sehr gut gelernt, wie man sich geben muss, wenn man gläubig aussehen möchte. Glaube ist nicht sichtbar. Auch das Heil, welches Gott uns schenkt, die vielen Aspekte des Heils, die spüren wir in der Regel nicht, zumindest nicht zwangsläufig. Wie fühlt es sich denn an, wenn Gott mir vergibt? Ich habe von Menschen gehört, die gesagt haben, ich habe die Erfahrung gemacht, es wäre mir eine Last abgefallen. Das spüren manche Menschen. Spüren das alle Menschen? Nein. Wie fühlt es sich denn an, wenn wir Teil von Gottes Volk werden? Oder die Erfahrung, jetzt bin ich Gottes Kind. Oder dass ich weiß, ich muss mich nicht mehr schämen, bei Gott bin ich angenommen. Oder ich habe seinen Geist bekommen. Viele Menschen spüren da nichts, sondern erst im Nachhinein, in der Reflexion, merken sie, Gott hat mir vergeben. Gott hat mich zu seinem Kind gemacht. Manche Menschen können da ein ganz konkretes Datum nennen, aber die meisten Menschen können das nicht. Meistens kann man nicht festmachen, da und da ist es passiert, weil ich es gespürt habe. Bei der Taufe ist das anders. Bei der Taufe steigt ein Mensch ins Wasser und das Wasser ist nass. Das Nasse kann man spüren, die Haut spürt es. Das Wasser umschließt uns. Wir können spüren, Gott nimmt mich an. Und es passiert genau in diesem Moment, genau heute. Die Taufe bündelt das Heil Gottes in einen erfahrbaren Moment. Das heißt nicht, dass in der Taufe diese Dinge alle genau in dem Moment passieren und es vorher nicht war und auch nicht nachher passiert. Wann Gott die Sünden genau vergibt, ob das genau in diesem Moment sein muss, wahrscheinlich nicht. Aber in diesem Moment erfahren wir körperlich spürbar, dass Gott uns annimmt. Und das ist der Moment, wo sich die Erfahrung und das Spürbare konzentriert. Aber begründet ist all dies in der Auferstehung von Jesus Christus. An seine Auferstehung glauben wir. Und aus ihr leben wir und letztlich hoffen wir darauf, auch mit ihm aufzustehen. Und deshalb, liebe Täuflinge, geht es heute mehr als um eine schöne Zeremonie. Ihr sagt, ich vertraue diesem Jesus. Ich stelle mich auf seine Seite. Ich glaube, dass sein Kreuz keine Niederlage war, sondern sein Sieg. Dass seine Auferstehung stärker ist als der Tod. Und genau deshalb gehe ich ins Wasser hinein. Jesus Christus hat mich gerufen und ich antworte darauf. Ich antworte mit Hinwendung zu Gott. Mit einem öffentlichen Ja zu Jesus. Amen.